Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der zweiten Märzausgabe 2025. Mein Name ist Gerolf Meyer.
Ich bin Christian Bollert und freue mich, wieder am Mikrofon zu stehen.
Ich freue mich auch. Hallo Christian Bollert.
Guten Tag. Wie geht's?
Ach ja.
Ach ja. Ah, pass auf, ich versuche zu lösen, weil das Wetter jetzt lange Zeit sehr gut war und jetzt gerade so ein bisschen durchwachsen, zumindest zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung, geht es hier nicht so gut.
So leicht bin ich nicht auszurechnen. Hängt nicht alles vom Wetter ab. Nee, ich habe gerade Rücken, um ehrlich zu sein.
Rücken. Ach, aber ja, im Studio stehen wir ja. Ist es gut?
Ja.
Stehen? Sitzen ist scheiße.
Sitzen ist das Schlimmste von allem.
Oh. Hexenschuss, nee.
Ich weiß nicht, was es ist.
Warst du schon beim Arzt?
Nee, noch nicht.
Oh,
aber es
Gerolf,
wird. Ja, werde ich machen. Ja. Ja. Werde ich machen. Ich muss hier erstmal Podcast produzieren.
Hm.
Ja, also so, wenn du mich das fragst, ist
ja,
das so.
Ja, ja.
Ansonsten, wir machen 10 Jahre Fahrradpodcast, haben wir, glaube ich, neulich schon mal gesagt. Das finde ich gut.
Das Frühling ich sogar
kommt,
sehr gut.
Es ist warm geworden. Ja, finde ich.
Frühling war auch schon da.
Frühling war schon mal kurz da, hat schon mal Hallo gesagt. Unterwegs bin ich auch gewesen.
Hm.
Oh, sehr schön unterwegs gewesen. Und insofern ist das alles relativ. So,
ich bin auch schön unterwegs.
Man reiche mir
gewesen,
einen neuen Rücken und dann geht das alles so. Ah, du warst auch schön unterwegs. Hm. Wo denn?
In der Schorfheide war ich unterwegs für mehrere Tage, für fast eine ganze Woche, bei unverschämten 18 Grad und Sonnenschein. Das ist im Norden von Berlin, wer sich nicht so gut auskennt, Biosphärenreservat Schorfheide, kann man sehr gut Zeit verbringen. Im Wald.
Ich muss jetzt eine blöde Frage stellen. Also ich will nicht wortklauberisch sein, aber wenn du sagst, im Norden von Berlin, heißt das, es gehört zu Berlin dazu?
Nein.
Also, okay, also nördlich.
Ja, nördlich
also,
von Berlin.
Ja, okay, alles klar.
Ja,
okay.
Also ich habe es jetzt eher so geografisch gemeint.
Ja.
Und ich glaube, ich habe es noch nie erlebt, dass ich Anfang März mal ein paar freie Tage habe und ich mich eincremen musste, weil irgendwie 18 Grad und den ganzen Tag Sonnenschein und man immer draußen war am See und so. Irre.
The whitest boy alive is being surprised by the sunshine.
The whitest boy alive war unterwegs, genau. Das war super und ich bin aber auch dann, als ich wieder in Leipzig war, noch schnell eine Runde Fahrrad gefahren, auch im Sonnenschein. Nicht schlecht.
Jetzt will ich noch schnell was lernen von dir.
Bitte.
Du weißt es garantiert. Warum heißt es Schorfheide?
Ich weiß es nicht.
Okay.
Ich weiß nur, dass es sehr, sehr ursprünglich ist und dass es dort zum Beispiel ein Weltnaturerbe gibt.
Und welches ist das?
Das ist der Buchenwald Grumsin.
Ah.
Ein sehr ursprünglicher, torfiger und auch sehr mooriger Wald. Und ich habe Kraniche gesehen und gehört. Ich bin ja großer Kranichfreund und das war wirklich großartig.
Das klingt alles schon gut. Da muss man auch nicht genau wissen, wo das mit dem Schorf herkommt.
Nee.
Und außerdem dürfen wir unsere Hörerinnen und Hörer auch nicht unterschätzen. Ein Großteil weiß es wahrscheinlich, nur wir nicht. Aber wir müssen ja im Studio stehen.
Ich glaube, es wird einige geben, die uns eine E-Mail schreiben. Da danke ich jetzt schon mal dafür, weil dann lernen wir ja auch noch mal was. Ich würde aber auch die These wagen, dass die allermeisten es nicht wissen. Es ist aber auf jeden Fall eine schöne Gegend, ohne Mist. Also da kann man sehr gut Zeit verbringen. Und es ist sehr nah an Berlin. Wir wissen ja, dass auch viele Leute uns in Berlin hören. Ist ein definitives Ausflugsziel. Oder wie der eine sagte in dem Café, ja, wissen Sie, wenn die Sonne rauskommt, ne, dann sind die Berliner sofort da. Ja.
Der Berliner mag die Sonne.
Ja, ja.
Und die Berlinerin.
Das dauert ja nicht lang, dann sind sie alle da, hat er gesagt. Und so war es auch. Aber nein, es war wunderbar. Es war wunderschön. Und 10 Jahre Detektor FM nicht nur, sondern 10 Jahre Antritt Podcast, das ist natürlich wirklich eine Zäsur. Wir müssen vielleicht an dieser Stelle einfach auch nochmal ein großes Danke sagen an alle Unterstützerinnen und Unterstützer, die uns bei Steady und Apple Podcast unterstützen oder auch direkt mit Überweisung, PayPal und ähnlichen Systemen. Bargeldüberweisung gibt es nicht, aber man kann uns beispielsweise ja auch Geld auf unser Konto überweisen. Das ist wirklich krass und schön zu sehen, wie viele von euch uns da unterstützen.
Ja, also das ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und es ist auch ehrlicherweise das, was wir brauchen. Ne? Also wir sind hier immer noch im Experimentiermodus mit einmal wöchentlich Antritt, mit einer größeren Themenvielfalt und mehr Tiefe und allem, ihr kennt das, unterwegs. Und dafür brauchen wir Rückenwind. Denn wenn wir das machen, dann machen wir das so gut wie möglich. Und um es gut zu machen, muss Zeit rein und Geld.
Ja,
am Ende.
Und ich meine, es ist toll zu sehen, es sind hunderte Leute, die uns jeden Monat irgendwie mit 3 und noch mehr Euros unterstützen bei Steady oder Apple
Ohne
Podcast.
Die gäbe es das nicht, wie es ist.
Ja, ohne die hätte es diese Erweiterung jetzt in dieser Form nicht gegeben. Und das stimmt schon, ich sag mal, die 10 Geburtstagskerzen, die hier brennen an dieser Podcast-Kerzen-Torte, wie auch immer man das beschreiben will, ich habe kein gutes Bild dafür. Es ist wahrscheinlich einfach eine Geburtstagstorte, sagen wir doch, es ist eine Geburtstagstorte. Die brennen natürlich auch, weil es euch da draußen gibt. Aber wenn ihr uns ein Geschenk machen wollt, dann sagt ihr entweder noch jemand anderes Bescheid, der oder die auch regelmäßig den Antritt hört, oder ihr denkt selber mal drüber nach, ob es vielleicht möglich ist, einmal im Monat uns mit 3 Euro zu unterstützen. Ich sage immer, mittlerweile kostet ja ein Cappuccino mindestens 4. also in vielen Gegenden Deutschlands. Also es ist nicht mal ein Cappuccino und ihr habt jeden Monat 4 Folgen Antritt-Podcast. Also es ist eine Überlegung wert. Und wer sich leisten kann und möchte, wir würden uns freuen. Es wäre, das kann man glaube ich so sagen, ein sehr, sehr schönes Geburtstagsgeschenk, wenn ihr noch mehr werdet und wenn ihr einfach weiter sagt, dass dieser Fahrradpodcast einen sehr, sehr breiten Blick auf die Fahrradwelt hat und ja, vielleicht auch immer mal was Überraschendes und manchmal ja auch für uns Neues hervorbringt.
Und wir können auch gleich noch sagen, was drin ist. Das machen wir jetzt hier an der Stelle noch. Können wir das verraten? Ich finde, wir können ein Stück mehr davon verraten, was wir in diesem Jahr noch machen mit den Leuten, die uns unterstützen.
Bitte.
Bei Steady. Ja. Ja? Also der Vorteil ist, wenn man uns unterstützt, erstens, dass wir das hier weitermachen können, dass wir hier ordentlich mit Cappuccino versorgt sind, denn wie es sich gehört für einen Fahrrad-Radsport-Podcast, ohne Kaffee geht es alles nicht. Koffein ist definitiv einer der wichtigen Treibstoffe.
Obwohl wir es auch nicht in die Siebträgermaschine stecken, das Geld, das muss man auch sagen.
Nein.
Leider. Aus geschmacklichen Gründen,
ach komm,
aber nein.
Bodenständig sind wir, was
wir
das
sind
anbelangt.
Sehr
so,
ja.
Wir haben uns auch noch nie verquatscht in diesem Podcast. Darauf lege ich Wert. Also man kann den Antritt eher hören. Und zwar, wenn er fertig ist, das ist meistens Donnerstagnachmittag bis Donnerstagabend der Fall. Und dann kriegt man eine Mail, beziehungsweise sieht das auf Apple Podcast. Und dann gibt es noch weitere Vorteile, nämlich, ich kann sie schwer gewichten. Der eine ist, es gibt eine handgeschriebene Weihnachtskarte von Christian Bollert und mir, für die Leute, die uns ihre Adresse zur Verfügung stellen. Und es wird auch, schon mal angekündigt, können wir hier aber nochmal sagen, es wird ein Treffen geben mit uns. Und nicht nur mit uns, sondern auch noch mit einer Person, mit Kuchen und mit einer Person, mit der wir im Sommer einen Live-Podcast aufzeichnen und das machen wir alle zusammen. Also mit den Leuten, die uns unterstützen, die können uns besuchen kommen und wenn ich besuchen sage, dann kann ich schon verraten, wo dieses Treffen stattfinden wird. Darauf haben wir uns neulich geeinigt. Welche Stadt ist das, Christian?
Leipzig.
Genau.
Ja.
Wir zeigen euch einfach, wo wir so herkommen, wie traurig das Leben in der Tieflandsbucht scheinen mag.
In der Biobike-Bubble.
Ja, aber dann vielleicht auch nicht ist.
Ja.
Und das kriegt man, wenn man uns da unterstützt. Und wer das alles nicht kann, will, mag oder auch darf, kann ja noch einen anderen Weg gehen und uns eine Bewertung geben bei Spotify oder bei Apple Podcasts.
Absolut, das kostet nichts, hilft uns aber wirklich immens, weil jede 5-Sterne-Bewertung hilft einfach, das ist bei Podcasts so, die Sichtbarkeit nochmal deutlich zu verstärken und ihr würdet uns einen Riesengefallen tun, wenn ihr euch die eine Minute nehmt und beispielsweise, wenn ihr uns bei Spotify hört oder bei Apple Podcasts uns einfach die 5 Sterne da lasst, wenn ihr denn mögt, was wir hier tun. Aber ich würde sagen, lass uns reinstarten oder willst du noch eine Sache sagen?
Nee. Nö, ich wollte genau gerade auch sagen, wir können jetzt das machen, was mir und ich vermute uns hier am meisten Spaß macht und zwar uns mit Themen zu beschäftigen, mit Fahrradthemen aller Art. Ich stehe ja auch sehr auf diese Abwechslung. Wir haben in der letzten Ausgabe mit vielleicht der langjährigsten Podcasterin zum Thema Fahrrad in den USA gesprochen und wir springen jetzt zu jemandem, der noch nicht so lange Podcast macht.
Aber schon auch eine ganze Weile.
Ja, und mit dem es auch sehr interessant ist, über das Thema Fahrradpodcast zu sprechen.
Und Fahrradmedien insgesamt.
Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM.
Dieser Fahrradpodcast hier, der wird ja in diesem Monat 10 Jahre alt und wir sprechen deshalb im März über und mit Menschen, die Fahrradmedien machen. Wenn man dann zum Beispiel an Menschen denkt, die nicht nur Fahrradmedien machen, sondern auch noch erfolgreiche Radsportler sind oder gewesen sind, kommt man an einem Namen nicht vorbei: Paul Voss. Er ist nämlich Straßenprofi gewesen, hat als sportlicher Leiter mehrere Teams betreut, ist Cyclocross gefahren, fährt wieder und weiter Cyclocross und er fährt als Profi sehr erfolgreich Gravelrennen, denn er ist beispielsweise der amtierende deutsche Gravelmeister.
Und wenn er nicht im Sattel sitzt, dann hat er ziemlich oft ein Mikrofon in der Nähe und kümmert sich auch dabei um den Radsport. Für die Sportschau hat er die Tour de France begleitet und beim Radsport-Podcast Besenwagen und dem Gravel-Podcast Outside ist er regelmäßig zu hören und auch dort geht's um Radsport mit schönen Lenkern. Das ist jetzt eine ganz schön lange Aufzählung gewesen und wir sagen erstmal Hallo nach Andorra. Hallo Paul.
Hallo in die Runde.
Paul, womit hast du gerade mehr zu tun? Selbst Radsport machen oder über Radsport sprechen?
Boah, ehrlicherweise hätte ich gerade gerne mehr damit zu tun, selber Radsport zu machen, aber ich würde fast sagen, dass zumindest die mentale Energie momentan eher im Fokus auf dem über Radsport reden und Radsport organisieren zu tun hatte.
Und wo fließt die hin, die Energie?
Ah ja, viele Meetings, verschiedene Podcast-Aufnahmen.
Entschuldigung.
Nee, gerne. Ich mache das ja gerne. Es macht mir tatsächlich Spaß. Also es ist nicht nur irgendwie mein Job, sondern ich bin auch sehr gerne bei anderen Podcasts zu Gast. Genau, aber wie du schon gesagt hast, ich bin gerade in Andorra, mache ein Höhentrainingslager, um mich dann quasi radfahrend auch noch zu verbessern.
Wie ist denn das Wetter eigentlich? Nicht so dolle gerade in Andorra, oder?
Ja, na gut, also wenn man Skifahren will, ist es super. Wenn man Radprofi ist, ist es schon eher komplex. Aber nee, ist ganz nice. Ich bin auf 2000 Höhenmeter, hier schneit es ab und zu mal. Die Straßen sind aber einigermaßen trocken und könnte schlimmer sein. Also ich genieße es auf jeden Fall.
Diese Frage danach, ob du jetzt eher Radsport machst oder eher drüber sprichst, kann man das bei dir überhaupt richtig trennen?
Ja, keine Ahnung, wenn mich Leute jetzt fragen würden, was ich bin oder was ich beruflich mache, würde ich immer zuerst sagen Radprofi, weil das jetzt so für mich auch schon das Wichtigste ist. Und danach auf jeden Fall Medienzeugs, wo natürlich vorwiegend Podcast dann stattfindet. Ja, aber ja, Podcast ist schon ein sehr großer Teil meines Alltags.
Und du machst es ja auch schon sehr, sehr lange. Ne? Wir feiern jetzt hier 10 Jahre. Euch gibt es, glaube ich, Besenwagen schon über 7 mittlerweile. Ne?
Ja, seit 2018 genau.
Ja. Ja. Ist auch schon ordentlich, ordentlich lang.
Ja, ja, genau. Also wir waren auch Early Adapters, aber noch nicht so früh wie ihr.
Aber Early to the Party. Und es macht dir ja offensichtlich auch immer noch Spaß.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich auch gut, wenn man immer wieder unterschiedliche Gäste hat. Und ich meine, im Radsport passiert ja so viel. Jetzt gerade, keine Ahnung, wir nehmen jetzt heute auf, am 12. März, Paris-Nizza, die Etappe wird eventuell gecancelt, weil Eis auf der Straße ist. Und so hast du halt immer wieder neue Dinge, über die du reden kannst, dich aufregen kannst, tot diskutieren kannst. Von daher ist ja der Sport auch sehr vielfältig und es passiert immer wieder was Neues.
Jetzt haben wir vorhin in der Anmoderation versucht, das alles irgendwie reinzupacken, welche Rollen du schon gehabt hast und welche Hüte du aufgehabt hast im Radsport. Also Straßenprofi, sportlicher Leiter, jetzt bist du Podcaster und machst Medienzeugs, hast du, glaube ich, gesagt. Was uns daran interessiert in diesem Gespräch ist vor allem, wann ist denn dieses Medienzeugs in dein Leben getreten?
Boah, also den Zugang zu Medien damals halt, keine Ahnung, so um 2010, 2009, war da halt eher auch schon immer ein bisschen Fernsehen, so als ich Straßenprofi war bei Milram und dann irgendwie bei ein, zwei Rennen ganz gut gefahren bin, dann stand man mal so minimal im Fokus und das ist sicherlich über die Jahre dann auch mal mehr geworden, halt hin, als ich dann bei der Tour war, war ich immer Ansprechpartner für ARD und ZDF, für deren Übertragung, was Interviews und sowas angeht, weil ich halt einige der wenigen Deutschen bei Bora damals waren, in dem deutschen Team, mit aber nicht so vielen deutschen Startern bei der Tour. Und da habe ich so ein bisschen den Zugang dann dazu bekommen. Und über diese Kontakte bin ich dann halt auch in die Rolle reingerutscht des Kommentators bei One und ARD während der Tour de France nach meiner Karriere ab 2017. Und ja, dann fing es halt mit dem Podcast an 2018. Und so ging das dann peu à peu immer weiter.
Was mich mal interessieren würde, also erstens, du machst es ja nicht mehr für die ARD, deswegen darf ich es erst recht sagen, aber ich dürfte es auch so sagen, ich finde, du hast es immer sehr, sehr gut gemacht bei der ARD, ich habe dir da sehr gern zugehört, aber gab es so einen Moment, wo du gemerkt hast, ich wechsle jetzt mal die Seite, also ich bin nicht der Typ, der gefragt wird, sondern ich frage jetzt mal selber oder ich kommentiere, also?
Ja, nee, nicht wirklich, also ich kommentiere sehr gerne Dinge im Allgemeinen, wenn man Besenwagen hört, weiß man das auch, dass ich zu vielen Dingen eine Meinung habe und die jetzt auch nicht immer unbedingt richtig ist oder groß recherchiert, sondern ich hau einfach mal raus. Also von daher ist natürlich dieses gerne reden und auch gerne diskutieren, ja, einfach über Sachen sich austauschen, das macht mir schon Spaß und dann war das halt irgendwie so naheliegend und dann gab es sicherlich ein, zwei gute Fügungen und Momente, die ja da irgendwie ausschlaggebend waren, dass ich jetzt halt ja, gerade auch diese Podcast-Sache halt immer größer wird und immer einen größeren Teil in meinem Leben einnimmt, ja.
Das heißt, wenn man mit dir einkaufen geht im Supermarkt oder so, dann kommentierst du da auch alles?
Nee, das Interessante ist eigentlich, dass ich vor dem Mikrofon sehr gerne rede, aber im Privaten halt eigentlich sehr wenig rede und auch eher introvertiert bin und auch gerne alleine. Also ich bin wirklich so im reellen Leben so das Gegenteil eigentlich von dem, was ich vielleicht vom Mikrofon manchmal darstellt. Und ja, vielleicht ist das auch einfach so ein Ausgleich, keine Ahnung.
Kannst du dir vorstellen, woher das kommt? Also ich würde vermuten, dass es bei vielen Menschen andersrum ist. Die reden so ganz viel und ich kenne das auch so, hältst jemand ein Mikro hin, dann verstummt man erstmal so. Bei dir scheint es andersrum zu sein. Warum?
Boah, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich habe da jetzt nichts gelernt in der Richtung. Ich glaube, ich teile einfach gerne so Erfahrungen. Also ich meine, das trifft sich dann ja auch wieder in dem Job, den ich immer hatte als sportlicher Leiter und Trainer, dass ich ja halt gerne so eigenes Erlebtes irgendwie gerne weitertrage, Leuten versuche zu helfen. Und oftmals hilft man ja Leuten überreden. Ist natürlich jetzt im Besenwagen-Kontext, ist, wie gesagt, viel halt auch einfach so, wir haben es mal früher Trash-Talk genannt. Also viel auch einfach so ein bisschen polemisch sein und ein bisschen Quatsch reden. Aber mir sind auch ernste Themen sehr wichtig. Und ich glaube, da ist so dieses Ding, sobald ich irgendwie so ein Mikrofon vor mir habe, da kann ich in verschiedene Rollen so reinrutschen für mich. Und das mache ich eigentlich ganz gerne. Aber warum das so ist, weiß ich wirklich nicht. Warum das im Privaten gar nicht der Fall ist zum Teil. Und aber wie gesagt, sobald ein Mikrofon da ist, funktioniert das schon irgendwie.
Ja, du hast das mehrere Jahre für die Sportschau gemacht, die Tour de France da kommentiert. Und ich habe jetzt vorher, als ich dieses Skript hier geschrieben habe, mir Gedanken gemacht, habe zu dem Gespräch drüber nachgedacht, woher das so kommt, wie das so alles gekommen ist. Und habe so den Eindruck bei dir, das wirkt auf mich wie ein ziemlicher Rundumblick. Also du bist selbst Profi gewesen, du hast ja selbst auch mal das Bergtrikot gefahren, sogar bei der Tour, hast dreimal teilgenommen. Du kennst die Perspektive des sportlichen Leiters und bist dann eben da Kommentator, auch noch relativ jung, relativ nah dran am Feld. Würdest du sagen, das sind so Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass du das gemacht hast?
Boah, ja, sicherlich. Aber das sind auch so Sachen, die mich auszeichnen. Ich mache auch selbst jetzt, ne, klar, ich mache irgendwie einen Podcast, aber in dem Job, den ich dann auch noch habe, das Radprofi sein als Gravelfahrer, beinhaltet auch sehr viel Eigenorganisation, sehr viel Kommunikation mit Sponsoren, Eigenvermarktung, eigenes Management. Also auch ganz viele Perspektiven und das macht mir eigentlich sehr, sehr viel Spaß und sicherlich bringe ich die irgendwo zusammen, die dann vielleicht auch einen Mehrwert generieren für andere Leute zum Zuhören. Ja? Weshalb da vielleicht meine Perspektiven oder die Ansichten, die ich dann habe oder Eindrücke dementsprechend dann halt auch sind und sich vielleicht abheben, wenn man das so sagen kann, gegenüber anderen Leuten, die halt vielleicht nur aus der einen Sparte kommen und aber nicht in vielen anderen Bereichen irgendwie mal reingeschnuppert haben. Das heißt natürlich aber auch, dass ich in vielen Bereichen einfach kein Experte bin, ne? Sondern es ist so ganz viele Dinge, die man so auf dem Weg mitnimmt, an Wissen, an Erfahrung und die lässt man immer mal wieder einfließen in verschiedenen Situationen.
Ja, Expertentum kann ja auch ab einer gewissen, sage ich mal, Expertise auch ein Problem sein. Also man muss es ja dann auch irgendwie runterbrechen und verständlich machen können. Du hast vorhin gesagt, 2018 kam der Besenwagen dazu. So schnell will ich dich da nicht weglassen. Der kam ja bestimmt nicht einfach dazu, sondern wie ist es denn dazu gekommen? Kannst du uns dazu was sagen?
Ja, der Andreas Stauf, ein weiterer Host des Besenwagen-Podcasts, den mache ich auch noch zusammen mit dem Bastian Marx dann. Wir sind zu dritt. Ich bin mit ihm schon sehr, sehr lange befreundet. Wir waren beide Profi auf der Straße zur gleichen Zeit und haben uns öfters ausgetauscht. Und da gab es halt Jahre zuvor, also vor 2018, immer mal wieder so den Gedanken zwischen uns beiden, ob wir nicht irgendwas machen sollten in die Richtung. Also so, wir hatten irgendwann mal die Idee, vielleicht sogar irgendwie ein Team zu übernehmen, also ein Kontinentalteam und ein Team zu führen zusammen. Oder ob wir nicht irgendwie zusammen irgendwas in Richtung vom Podcast machen sollten. Ja, und dann waren es, glaube ich, einfach so verschiedene Treffen, wie er den Basti kennengelernt hat. Der Basti wiederum hatte dann den Fabian Zawodnik, der unser vierter Mann im Boote ist, der im Hintergrund alles macht, der schneidet und Musik macht und so. Den kannte der dann wiederum und so hat sich das alles ein bisschen gefügt. Aber es war eigentlich mehr oder weniger so eine Idee von Andi, die über Jahre gewachsen ist. Und ja, dann war halt 2018 so der Punkt, wo wir so alle Bausteine zusammen hatten, um das zu machen. Aber ich muss auch sagen, ich hatte ja mal ein Nachwuchsteam, das hieß Paul Voss Development Team. Und selbst da hatten wir damals schon einen Podcast. Der hat zwar niemand gehört, aber
niemand,
ich habe den Jungs.
Nicht, aber ja, wenige.
Also sehr, sehr wenige. Und das war ein Juniorenteam und ich habe denen immer so ein kleines Aufnahmegerät mitgegeben und dann haben sie sich nach dem Rennen immer ins Auto gesetzt und immer Podcast aufgenommen. Oder habe ich das bei Soundcloud hochgeladen, ungeschnitten. Also ich weiß gar nicht, wann das war. Das war halt weit vor der Besenwagenzeit. Das heißt, so dieses ganze Medium-Sprache fand ich immer schon interessant. Zur damaligen Zeit war halt Instagram so am Aufkommen, Facebook war noch größer. Und ich habe mich halt gefragt, wie man anders irgendwie noch Dinge transportieren kann, also Erfahrungen transportieren kann, außer geschrieben. Ja, und da war halt so dieses Podcast-Thema halt schon immer sehr interessant für mich. Ja.
Und habt ihr Besenwagen dann auf eine ähnliche Art gestartet, also ungeschnitten und Soundcloud? Oder gab es da schon irgendwie einen anderen Plan oder einen anderen Partner vielleicht im Hintergrund?
Na, dadurch, dass der Fabian halt sich sehr gut auskennt mit Soundtechnik, hatten wir von Anfang an da jemanden, der wusste, wie man schneidet. Ich habe zugegebenermaßen, glaube ich, in der ganzen Zeit eine Folge von uns gehört. Also ich weiß auch nicht, wie die ersten Folgen klingen, soundtechnisch. Deswegen kann ich es gar nicht beurteilen. Aber wir hatten, wie gesagt, jemanden im Hintergrund, der sich ein bisschen auskannte. Und wir haben eigentlich auch direkt angefangen, mit richtigen Mikros aufzunehmen. Das waren zwar noch Handmikros, die man zum Singen oder sowas nimmt. Aber ja, wir hatten eigentlich von Anfang an schon einigermaßen solide Technik.
Ja. Ich finde es ganz spannend, dass du sagst, dass diese Form des ja, Sprechens und gleichzeitig ja aber auch dann Hörens irgendwie auch nochmal so eine andere Form ist. Ne? Ich glaube, das ist ja was, was wahrscheinlich viele Podcasterinnen und Podcaster irgendwie so daran begeistert, dass man sich so intensiv mit anderen Menschen, mit Gedanken irgendwie und mit Erfahrungen, wie du es jetzt genannt hast, auch auseinandersetzen kann. Das finde ich persönlich auch irgendwie so eine Stärke, die bis heute eigentlich bei mir kein anderes Medium geliefert hat.
Nee, auf jeden Fall. Also ich konsumiere eigentlich auch nur Podcasts. Also ich schaue mir auch natürlich Talkshows und sowas an, aber meine Hauptinformationsquelle sind wirklich Podcasts und die haben auch Musik hören bei Weitem überholt. Von daher, ja, für mich ist es ein extrem wichtiges Medium und ich glaube, es geht den sehr, sehr vielen Leuten so. Was man ja auch an Zahlen sieht, ne, von den größten Podcasts jetzt in Deutschland, was die für Aufrufzahlen haben, das ist schon Wahnsinn.
Hast du einen Lieblingspodcast?
Boah. Harte Frage. Aber.
Ja, also ich höre eigentlich jeden Morgen Apokalypse und Filterkaffee.
Apofika. Ja.
Apofika, genau. Ja, und sonst, klar, ich meine, so typisch, ne, fest und flauschig, gemischtes Hack und so, die üblichen. Ich höre eigentlich nur einen Radsport-Podcast und das ist Escape Collective. Aber das ist dann schon sehr nerdig zum Teil.
Das ist bei Gerolf, ja, der hört ihn auch.
Ja, genau, und das finde ich halt sehr gut. Aber sonst, ja, ich höre viele Politik-Podcasts. Also ich bin dann eher so wirklich zum Teil wirklich in der, also jetzt mal abgesehen von fest und flauschig, obwohl das ja auch zum Teil sehr politisch ist und gemischtes Hack, bin ich dann eher in der politischen Richtung unterwegs, was Informationen angeht. Ja.
Und wenn wir schon beim Thema Podcast sind, seit Oktober 22 machst du noch einen anderen Podcast, diesen Gravel-Podcast Outset. Also scheint dir nicht zu reichen, nur den Besen, ausschließlich den Besenwagen zu machen.
Ja, das ist einfach entstanden, weil, also ich fahre auch unter dem Namen Outside und ich dachte halt so, es wäre irgendwie cool, noch selber eine Plattform zu haben, wo ich über Gravel reden kann. Weil im Besenwagen war das mal so manchmal fehl am Platz, klar, die Leute hat es irgendwie interessiert, aber wir sind halt hauptsächlich ein Straßenpodcast und immer verschiedene Gäste aus verschiedenen Bereichen, aber prinzipiell eher Straße. Und da dachte ich, okay, wäre es cool, irgendwie dasselbe noch was zu machen. Ist auch immer wieder Arbeit, man unterschätzt es dann immer wieder. Dazu ist ja jetzt auch noch ein weiterer Podcast gekommen mit Gracing, der Englischsprache, ich sie nicht aber nicht mache, sondern jemand anderes hostet, aber auch unter diesem Outside-Deckmantel. Das heißt, ich gucke natürlich da schon so, wie ich dieses ganze Outside-Universum so ein bisschen aufbauen kann Richtung Medien im Gravel-Bereich. Und ja, das macht Spaß, aber ist auf jeden Fall auch noch etwas, was weiter wachsen muss.
Das ist interessant, weil du jetzt ja auch bei dem Punkt Podcast an sich, ne, auch wieder so aus verschiedenen Perspektiven damit umgehst. Also du konsumierst sehr viel Podcast, sagst du, aber du machst auch mehrere Podcasts, also jetzt je nach Zählweise 2 oder 3. Woran orientierst du dich da? Hast du sowas wie Vorbilder zum Beispiel oder Einflüsse?
Oh, nee, eigentlich gar nicht, um ehrlich zu sein. Nee, also das Einzige, ich mache jetzt im Outside-Podcast eher so Interviewformate und da versuche ich irgendwie auch besser zu werden und zu lernen. Und das ist natürlich sowas wie Hotel Matze, jetzt kein Vorbild, aber ich finde zum Teil die Art und Weise, wie er an Fragen rangeht und wie er mit Leuten spricht und umgeht, sehr interessant. Und da gucke ich mir jetzt nicht Sachen ab, aber das ist manchmal so, ich sage, okay, gut, das ist eine interessante Technik oder ein interessanter Weg, mit Leuten zu sprechen. Vielleicht kann ich das irgendwie übernehmen, aber nee, ich habe jetzt keine Vorbilder, nee.
Wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich auch das Gefühl, dass du, Rundumblick, hat Gerolf vorhin gesagt, dass du sehr, sehr neugierig bist einfach.
Ja, aber das ist auch zwangsläufig, ne? Also ich glaube, ihr seid ja auch in dem Metier unterwegs, wenn man so einen Podcast macht, muss man einfach auch neugierig sein, weil du brauchst ja auch Themen, über die du reden kannst. Weil sonst,
ach so, stimmt, ja.
Ja, ja. Klar, also ich meine, wenn du natürlich einfach nur einen Lava-Podcast hast und du hast einen Counterpart, mit dem du dich einfach nur austauscht, wann das letzte Mal Toilettenpapier gekauft hast, dann musst du nicht neugierig sein, aber ich glaube, in dem Format, wie wir es jetzt machen oder ihr auch macht, brauchst du halt eine gewisse Neugier und klar, die habe ich auf jeden Fall in mir, ja, und bin ich auch froh drum.
Für mich eines der größten Missverständnisse, stelle ich immer wieder fest, wenn ich mit anderen Leuten darüber spreche, was ich mache, ganz schnell kommt die Frage, ja, gibt es denn da überhaupt genug Themen? So, ne? Und für mich ist es andersrum. Also ich habe permanent eigentlich das Gefühl, ich habe nicht genug Platz, weil es gibt ja so viele Themen. Also meine Neugier ist groß. Kannst du damit was anfangen? Ist das bei dir ähnlich oder brauchst du lange, um auf Themen zu kommen?
Im Besenwagen-Kontext gar nicht. Ist es halt relativ easy. Bei Outside ist natürlich, weil jetzt das Format so ein bisschen auch Richtung Interview geht, muss man sich schon wesentlich mehr Gedanken machen. Also Besenwagen gehe ich wirklich einfach rein. Ne? Also jetzt nach der Aufnahme hier habe ich die Besenwagen-Aufnahme und ich habe mich nicht vorbereitet. Aber ich habe mich auch in den ganzen letzten 7 Jahren nicht vorbereitet. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert bis jetzt, würde ich sagen. Auch wenn man es manchmal merkt. Und Outside bedarf schon viel, viel mehr Vorarbeit, wo man sich da viel mehr Gedanken machen muss, über welchen Weg soll das einschlagen, welche Fragen hat man. Ja.
Ja. du bist ja 2021 auch dann wirklich wieder aktiv in den Radsport eingestiegen. Du konzentrierst dich auf Gravel. Das passt ja dann logischerweise auch zu den, ich sag mal, Podcast-Erweiterungen. Und Höhepunkte sind sicher dein dritter Platz bei den Europameisterschaften 23 und 24, dann der deutsche Meistertitel gewesen. Hast du das so geahnt, als du wieder eingestiegen bist, dass du da, ich sag mal, auch ganz vorne angreifen kannst?
Boah, geahnt. Also ich meine, was man halt sagen muss, der Sport entwickelt sich so rasend schnell. Also von dem Punkt, wo ich angefangen habe, alleine schon ein Jahr weiter, war auf einmal so eine krasse Leistungssteigerung da. Und der Grund, weshalb ich auch angefangen habe, ist so ein bisschen, dass dieses ganze Kapitel Profisport irgendwie für mich nicht abgeschlossen war offensichtlich. Und ich da eine Möglichkeit gesehen habe, für mich selbst zu sorgen, mir was Eigenes aufzubauen und gleichzeitig den Sport zu machen, den ich liebe. Und klar, ich habe gehofft, dass ich vorne mitfahren kann. Ich weiß aber auch, wie viel ich da reinstecke, wie viele Sachen ich auch verzichte. Weil tatsächlich, also viele Leute denken immer noch, dieses Thema Gravel, also Gravel-Profisport, ist immer noch so, ja, fährt man halt so ein bisschen. Aber das ist halt einfach, ja, wie gesagt, ich hocke hier gerade in Andorra im Schnee auf 2000 Höhenmeter, um mich auf die Rennen vorzubereiten. Also das ist, da ist eigentlich kein Unterschied da zur Straße. Man muss genauso viel Arbeit reinstecken, genauso akribisch sein. Und ja, das sind sicherlich Dinge, die mir auch Spaß machen, dieses mich selber ans Limit führen, rausfinden, wie weit ich noch kommen kann. Ich meine, ich werde jetzt ein paar oder anderthalb Wochen 39 und das heißt, ich bin auch nicht mehr der Allerjüngste, aber zu sehen, dass man immer noch mal besser wird, das ist halt so eine riesen Motivation für mich auch.
Also wir sind hier gerade im Regen in Leipzig. Da finde ich,
ja gut, aber
find ich Schnee in Andorra gar nicht so schlecht. Aber
wir sind auch nicht im Höhentrainingslager.
Ja, genau. Ja. Auf was verzichtest du denn noch? Du hast es eben so angerissen. Kannst du es noch plastischer machen, was das für dich bedeutet?
Ja, also sicherlich das Größte ist so Privatleben, was extrem leidet. Ich bin jetzt 3 Wochen hier, dann bin ich eine Woche zu Hause und dann 3 Wochen USA direkt, dann direkt nach Spanien. Und also so die Zeit, die ich zu Hause bin, ist sehr begrenzt. Und wenn man zu Hause ist, dadurch, dass dieser Sport so professionell geworden ist, ist es halt auch viel, viel mehr Training als früher, weniger Ruhephasen. Dann auch die ganzen anderen Commitments, die man um das Radfahren herum hat, ne? Also Podcast-Aufnahmen, Sponsorengespräche, pipapo, einfach Sachen organisieren, weil ich muss auch meine Reifen alleine wechseln zum Beispiel, ne? Oder wenn mein Rad kaputt ist, kümmere ich mich darum. Also es sind so ganz viele Dinge, die dann wenig Raum für ein vernünftiges Privatleben lassen und das ist sicherlich ein Preis, den man da irgendwo zahlt, ja.
Interessant auch, dass du die Entwicklung dieses Sports ansprichst, also jetzt konkret von Gravel, denn wir begleiten es hier im Antritt auch schon seit einer Weile. Wir haben da teilweise auch große Sympathien für und sind selbst so unterwegs.
Sprichst du da von dir?
Da weiß ich nicht. Na, du doch auch. Aber ja, wie ordnest du Gravel persönlich ein? Ist das jetzt so ein Ableger des Straßenradsports, wie es manchmal gesehen wurde? Oder manchmal wird dazu gesagt, ja, alter Wein in, sagt man so, alter Wein in neuen Schläuchen, hat es ja alles schon mal gegeben. Oder ist es gerade was nochmal enorm irgendwie Bums entwickelt und eventuell, je nach Blickwinkel, vielleicht manchmal sogar vitaler scheint als der Straßenradsport?
Also alter Wein und so, das ist halt einfach für die Hater. Also wenn man sich wirklich mit diesem Sport befasst und wenn man guckt, wie die teilnehmende Zahl sind bei Events, wie sehr dieser Sport wächst, wie viele Räder verkauft werden, wie viel Geld auch in diesen Profibereich reingeht gerade, dann kann man nicht mal davon reden, dass es zum Beispiel auch ein Trend ist, sondern wir sind halt über diese Trendphase hinaus und es ist ein Sport, der wird sich etablieren. Und ich glaube, dass er parallel zum Straßenradsport wachsen wird und unabhängig davon sehr gut funktionieren wird, auch in Zukunft. Ich kann mir aber auch zum Beispiel vorstellen, dass es irgendwann eine Überschneidung gibt von der UCI, dass sie sagen, ey, ihr könnt Gravel-Fahrer in eure Profiteams mit aufnehmen oder eure Straßenfahrer können Gravel-Rennen fahren, UCI-Gravel-Rennen und dafür gibt es dann auch Punkte für die Rankings. Ich glaube, da sind wir noch ein paar Jahre von weg, aber ich kann mir vorstellen, dass das dahin geht, weil dieses ganze Thema Gravel einfach so krass am Boomen ist und das wird nicht aufhören. Also es ist ein sehr, sehr attraktives Fortbewegungsmittel. Ja? Du kannst damit auf der Straße fahren und im Gelände. Und der Straßenverkehr nimmt zu, die Straßenhindernisse nehmen zu. Das heißt, immer mehr Leute wollen auch gerne einfach abseits der Straßen Rad fahren. Und da ist halt ein Gravelrad einfach die perfekte Lösung. Und ja, von daher glaube ich, dass das Sport weiter wachsen wird. Die nächsten 10, 15 Jahre sicherlich wird ja auch mal ein Punkt kommen, vielleicht so ein bisschen wie im Mountainbike-Marathon oder Mountainbike-Cross-Country, wie man so einen Todpunkt hat. Und wo sich der Sport vielleicht noch ein bisschen wieder neu erfinden muss, was der Mountainbike Cross Country, finde ich, gerade ganz gut geschafft hat. Und Straße wird immer Straße bleiben, durch die ganze Historie, die es einfach hat. Ne? Also die Tour bleibt die Tour.
Das ist einfach eine Riesenmarke, ja.
Die muss ich nicht neu erfinden, genau. Aber ja, wie gesagt, Gravel wird weiterhin wachsen und eine relevante Größe erreichen, sodass eigentlich auch niemand mehr dran vorbeischauen kann.
Ja, und je nach Sichtweise kann man jetzt ja auch dann sich zum Beispiel mal Reifenbreiten anschauen, die bei der Tour gefahren wurden. Ne? Die waren ja auch schon mal breiter, als sie heute sind sogar, dann sind sie schmaler geworden. Also kann man auch fragen, so gibt es da auch Gravel-Einflüsse? Und ich persönlich muss sagen, ich bin eigentlich ganz froh darum, dass der alte Wein jetzt in neue und attraktive und auch weiterentwickelte Schläuche kommt. Also ne, man kann das immer aus so einer sehr negativen Richtung sehen. Ich finde es aber eigentlich ganz gut, weil das ist für mich ein Klassiker, mit einem schnellen, flinken Rad irgendwie nicht nur auf der Straße zu fahren, sondern auch durchs Gelände. Und dass der jetzt auf den Stand der Zeit kommt und die Zeit vielleicht auch ein bisschen mitprägt, da bin ich persönlich sehr froh.
Ja, definitiv, ich auch.
Und wir haben es ja schon gesagt, du hast vorher eine professionelle Straßenkarriere gehabt. Vor 20 Jahren hast du beim Team Wiesenhof begonnen. Siehst du auch so in der öffentlichen Wahrnehmung des Straßenradsports oder des Radsports allgemein eine Veränderung, eine Entwicklung seitdem?
Ja, dass es immer professioneller geworden ist. Also ich weiß gar nicht, welcher von den beiden Yates-Brüdern, ziemlich gute Straßenfahrer, hat es vor kurzem gesagt, die sind jünger als ich, die beiden. Aber der meinte, 2015, da weiß ich, wann er das gesagt hat, oder also im Kontext gesagt hat, da konnte ich auch noch mal irgendwie ein paar Tage Pause machen und ein paar Bier trinken und das war gar kein Problem. Jetzt, ja, ein Tag Pause ist quasi schon so Weltuntergang so ungefähr und Alkohol komplett passé und ja, man hat gelernt, dass man mehr essen muss, um mehr Leistung zu generieren. Es sind so viele Dinge passiert, also sicherlich, wie gesagt, der größte Gamechanger ist dieses Thema Ernährung. Also das,
die Wissenschaft, ja.
Ja, die Wissenschaft für uns war früher damals, ey, so wenig essen wie möglich im Training und nur Wasser in der Flasche. Und jetzt ist halt genau das Gegenteil, ne? Versuche halt so viel wie möglich zu essen, so ungefähr. Und achte auf, wie viel Flüssigkeit du auch zu dir nimmst und all diese Sachen. Da hat sich extrem viel getan, wie man den Sport so sieht. Und man hat ja auch viel aus anderen Bereichen gelernt, aus anderen Sportarten zum Beispiel.
Meine Wahrnehmung ist auch, dass es, wie soll ich es ausdrücken, auf Englisch würde ich sagen, more fancy geworden ist. So, ne? Also es ist irgendwie hipper. Man zeigt sich lieber mit dem Rennrad heute, als man das vielleicht vor 15 oder 20 Jahren gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall, weil natürlich auch die Sachen, die man anziehen kann, ne, besser aussehen. Die Fahrräder sehen besser aus. Du kannst.
Die Ärmel sind länger.
Die Ärmel sind länger, die Hosen sind länger, die Socken sind länger. Du kannst ein Statement setzen. Und da möchte ich eigentlich auch sagen, dass so eine Firma wie Rafa da wahrscheinlich so mit den größten Anteil hat, weil die hat den Radsport in meiner Wahrnehmung cool gemacht. Ja, die hat es geschafft, Klamotten auf den Markt zu bringen damals, die trendbewusst waren, die verschiedene Leute angesprochen haben. Die haben versucht, den Radsport in ein anderes Licht zu rücken, in ein, ja, ein kommerzielleres auch. Und ja, ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt so in den letzten, ja, 10, 15 Jahren. Aber klar, Radsport ist viel, viel ästhetischer geworden. Schaust dir halt mal die alten Bilder an, die sehen cool und nostalgisch aus. Aber es ist halt immer die Frage, wird man sich selber ein neongelbes Trikot anziehen, ja, und mit einem Rad rumfahren, wo die Bremsleitung oben aus dem Hebel rauskommt, weißt du? Da finden wir es, glaube ich, wahrscheinlich alle gerade schon ganz schön, dass du eine SRAM hast, wo gar keine Kabel mehr sind, so ungefähr, ja, weißt du?
Ja. Du hast gerade Rafa angesprochen, die haben euch ja auch lange unterstützt, ne? Sind auch ein wichtiger Partner logischerweise und du bist jetzt auch, wenn wir schon beim Thema Namen und Sponsoren sind, im Januar von Orbea zu Rose gewechselt. Du fährst nicht nur deren schnelles Gravelbike, sondern du siehst für dich auch die Möglichkeit, zumindest wird das so zitiert, Teil des Unternehmens zu sein. Was genau heißt das denn?
Ja, Neuentwicklungen zum Beispiel bin ich mit involviert, dann sehe ich sicherlich auch meine Zukunft mit der Firma Rose, also da wird in den nächsten Jahren sehr viel passieren. Man hat, ich glaube, das für alle wahrnehmbar, zumindest die in dieser Radblase drin sind, die haben einen Imagewandel hingelegt, wesentlich sich verjüngend, sind moderner geworden, gehen auch in der Kommunikation in eine andere Richtung. Und das sind so ganz viele Bereiche, über die kann ich jetzt einfach noch nicht sprechen. Aber ja, ich bin da wesentlich mehr involviert in mehreren Ebenen, als jetzt das jetzt bei Orbea der Fall war, wo ich einfach nur ein Athlet war, der ein Material bekommen hat und bezahlt wurde. Und ja, jetzt ist halt eine viel, viel engere Verknüpfung mit der Marke selber da.
Und auch eine langfristige Perspektive höre ich daraus.
Ja, für mich auf jeden Fall. Und ich glaube auch für Rose. Ich finde das Unternehmen mega interessant und war auch beim ersten Treffen überrascht, wie sehr die Leute, die da arbeiten, eigentlich zu der Location passen, weil das alles noch sehr altbacken ist, weil halt da noch nichts krass renoviert wurde, weil man halt das Geld anderweitig investiert hat in den letzten Jahren.
In Bocholt da, ja.
Genau, in Bocholt. Und das war halt so sympathisch, so bodenständig. Ja, also das hat mich einfach tierisch abgeholt. So man will was bewegen, aber man setzt für sich erstmal die richtigen Prioritäten. Und da kann ich so ein bisschen so die Linie ziehen zu meiner Profikarriere. Ich war halt bei Milram irgendwie auf in der World Tour und musste dann runtergehen in ein Kontinentalteam nach England zu Endura Racing. Und das waren so die besten 2 Jahre, die ich eigentlich hatte, weil man auch den richtigen Fokus gesetzt hat, man hat alles dafür getan, dass die Athleten so gut wie möglich performen konnten. Man hat das Geld anderweitig investiert als jetzt in einen Bus oder fancy Autos, sondern halt, es ging darum, dass die Jungs so schnell wie möglich Radfahren können. Und das sehe ich auch bei Rose. Man macht gerade in meinen Augen die richtigen Schritte und fokussiert sich auf das, was jetzt gerade relevant ist und weniger auf einen Headquarter, was mega fancy aussieht.
Und wenn ihr euch da gegenseitig so längerfristig aneinander bindet oder das jetzt auch so ausdrückt als Absicht, hat das Auswirkungen auf deine Arbeit als Podcaster?
Nee, gar nicht. Also ich glaube, man wird es beim Besenwagen auch in Zukunft sehen. Wir haben ja das Format Materialwagen, wo wir auch mit verschiedenen Firmen besuchen und da Dinge machen. Und da werden sicherlich auch Konkurrenzfirmen stattfinden. Und das trenne ich auch immer ganz klar in Vertragsverhandlungen, dass man einmal Paul, den Sportler, sehen muss und sicherlich irgendwo zum Teil die Privatperson, aber dann halt auch Paul, der Podcaster, der Teil des Besenwagens ist, was auch für sich selber erstmal eine Firma ist. Und das muss man unterscheiden. Und das ist mir auch extrem wichtig. Ich kann andere Räder, andere Klamotten. Ich habe gerade über Rafa gesprochen, obwohl ich Maloja-Athlet bin. Ich liebe Maloja, aber ich finde, man muss Rafa zugestehen, was sie für den Radsport getan haben. Und genauso kann ich sagen, dass, keine Ahnung, ein Canyon ein schnelles Rad baut, weißt du? Also das ist, ja, damit habe ich kein Problem und zum Glück sehen das meine Sponsoren auch so. Das ist übrigens auch so ein unique selling point von mir, diese Authentizität dahinter. Also die Produkte, die ich nutze, dahinter kann ich stehen. Ich kann aber auch genauso eine Meinung vertreten, wenn ich andere Produkte gut finde.
Du hast gerade die zwei Pauls angesprochen und dann blicken wir mal ein bisschen in die Glaskugel. Wie geht's denn weiter mit den beiden?
Boah, ja, also der Radsport-Paul, der fährt auf jeden Fall noch, ja, hoffe noch ein paar Jahre Fahrrad. Mal gucken, wie lang. Solange ich besser werde, habe ich mir gesagt, fahre ich noch. Von daher, da ist jetzt kein Ende in Sicht erstmal gerade. Und der andere Paul, der Podcaster-Paul, ja, da geht auch alles weiter. Ich will dieses ganze Thema Outside noch weiter wachsen lassen, aber dazu brauche ich auch erstmal mehr Zeit. Und dass der Radsport-Paul weiter gut performen kann, geht zu Kosten des zum Beispiel Outside-Podcast-Pauls. Nicht so sehr des Besenwagens, weil ich glaube, beim Besenwagen sind wir auf einem soliden Plateau, wo wir aber auch, glaube ich, alle wissen, dass da noch viel mehr Potenzial ist, wenn ich jetzt irgendwann nicht mehr Radprofi bin und ich mehr Zeit in Besenwagenprojekte auch noch stecken könnte.
Ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir ist, aber so mal in die Zukunft gesprochen, hat es dann auch der Podcast-Paul das Potenzial, dass du also davon lebst, also dass Podcast-Paul den kompletten Paul bezahlt sozusagen?
Ausschließlich?
ja, also über Geld zu sprechen, aber also es wäre jetzt schon möglich, ja.
Zumindest sich Essen zu kaufen und Miete zu bezahlen.
Ja, also ich könnte, glaube ich, einen guten Lebensstandard erhalten mit einem Besenwagen allein, ja.
Dann machen wir noch eine letzte Schleife. Also wir haben ja gesagt, du schaust auf den Radsport aus wirklich sehr vielen Blickrichtungen. Also bist Straßenfahrer gewesen, bist Querfeldeinfahrer gewesen und eigentlich auch bis heute. Also neulich bei der Deutschen Meisterschaft warst du dabei. Du bist Gravel-Athlet, du bist sportlicher Leiter gewesen, Kommentator. Du hast mehrere Podcasts. Gibt es einen Lieblings-Paul dabei oder sind die alle voneinander abhängig?
Ja, die sind alle voneinander abhängig, ne? Also klar, der eine Paul wird irgendwann zu Ende sein. Der Radsport-Paul, also der Profisportler. Und die Podcast-Seite wird hoffentlich noch eine Weile weitergehen. Von daher wird irgendwann dieses, dass sich es gegenseitig bedingt, dann nicht mehr der Fall sein. Aber jetzt gerade fließt es alles zusammen und ist auch sehr relevant zusammen.
Sagt Paul Voss hier im Antritt bei Detektor FM. Wir sagen vielen Dank für das Gespräch. Viel Erfolg noch im Schnee in Andorra bei der Vorbereitung auf die nächsten Rennen. Und vielleicht als allerletzte Frage, gibt es denn Straßenrennen, auf was du dich jetzt in den nächsten Wochen am allermeisten freust?
Ja, also viele Leute verstehen es nicht, aber für mich ist auch Mailand Sanremo das beste Rennen des Jahres. Aber natürlich auch nur für die letzten 30 Poggio. Kilometer. Ne? Also, ja, Cipressa, ja. Poggio. Und darauf freue ich mich immer, weil es gibt einfach kein anderes Radrennen, wo Bergfahrer, Sprinter, Klassikerfahrer und Zeitfahrer von mir aus zusammen in den Anstieg reinfahren, oben über die Kuppe fahren und du einfach nicht weißt, wer von denen gewinnt, weil alle gewinnen könnten, weil es noch auf den letzten 5 Kilometer so viele Möglichkeiten gibt und da ist es für mich einfach das geilste Rennen des Jahres oder das geilste Finale.
Und dann wird es technisch auch manchmal noch, also neben der Fahrtechnik auch noch mit der Radtechnik ja auch noch interessant, hatten wir ja auch schon Beispiele, ja. Ich freue mich auch drauf.
La Primavera. Dann sagen wir nochmal danke für das Gespräch und alles Gute.
Ja, danke euch.
Christian?
Gerolf?
Habe ich mich verhört beim letzten Mal?
Du meinst, weil wir großspurig was angekündigt haben?
Ach, ich weiß gar nicht, wie spurig. Aber nee, es ist ja meistens so, dass wir nicht genau sagen, was in der nächsten Ausgabe drankommt. Erstens, weil wir Überraschungen mögen, also auch die anderen Leuten zu machen, ist uns diesmal auch gelungen. Denn zweitens, man kann sich halt nicht immer sicher sein. Man kann Dinge planen und manchmal kommt was dazwischen. Was ist denn diesmal passiert?
So ist das Leben, ja. Diesmal kam eine Absage dazwischen vom Management von Rick Zabel. Das heißt nicht, dass wir nie mit ihm sprechen werden. Es wird sich einfach nur ein bisschen verschieben. Wir haben es beim letzten Mal angekündigt, dass er diesmal zu Gast sein wird. War er jetzt offensichtlich nicht, aber wir holen das Gespräch natürlich nach. Wahrscheinlich noch im Frühjahr, also dementsprechend alles gut. Aber klar, manchmal ändern sich Dinge und Pläne.
Genau, ist so. Und zum Glück gibt es mehrere Menschen, die in Deutschland Radprofis gewesen sind, dazu podcasten und dann auch noch so eine Rundumsicht haben wie Paul Voss. Also fand ich wirklich ein cooles Gespräch, weil so viel drinsteckt. Und
ja, gerade seine Neugier finde ich wirklich, also dieses, wie hat er es gesagt, Erfahrungen weitergeben und selber welche machen. Und also das fand ich eine sehr, sehr interessante Perspektive. Und ich muss auch sagen, ich fand, das war ein Gewinn für diesen Podcast, dieses Gespräch.
Absolut. Und mir ist auch...
Erinnerst du dich noch an 2017 übrigens?
Ja, ich habe es in der Vorbereitung nochmal gehört. Da haben wir mit ihm gesprochen. Ja. Dieses Gespräch wird auch verlinkt in den Shownotes dieser Ausgabe des Fahrradpodcasts Antritt. Damals, ist mir vorhin aufgefallen, haben wir ihn noch gesiezt.
Ja, da haben wir viele noch gesiezt. Also ja, das hat sich auch ein bisschen geändert in den letzten 10 Jahren.
Ich glaube, das war so auch so journalistische Distanz, die ja wichtig ist.
Ja.
Aber die kann man, glaube ich, auch wahren, wenn man sich duzt. Beziehungsweise muss man dann, wenn man sonst irgendwie im Mailkontakt sich duzt, dann muss man dann vielleicht nicht unbedingt sagen, Herr Voss.
Nee, genau, aber das hat sich auch geändert. Also ich finde, das Siezen und Duzen, auch gerade in journalistischen Gesprächen, das war vor 10 Jahren auch noch anders. Also, oder anders. Ich glaube, das Siezen und das Duzen ist vielleicht die Krawatte und die Sneaker der Gesprächsführung. Denn die Krawatte ist ja auch verschwunden und die Sneaker sind auch überall aufgetaucht, auch bei den Vorstandsvorsitzenden und so. Man hat sich einfach doch ein bisschen locker gemacht.
Ja, aber es gibt auch so Gegenbewegungen.
Ja, natürlich.
Also gerade wegen Sneaker, da fällt mir wieder ein.
Ja, ja, wenn man auf irgendeiner Konferenz ist, mittlerweile sieht man ja nur noch Leute mit weißen Sneakern. Da ist man jetzt schon, also jedenfalls im Medienbereich. Ja.
Genau, was ich ganz lustig finde, mir fällt das in der letzten Zeit so in Talkshows und so, fällt mir das manchmal auf. Also gerade jetzt so in politischen Sachen, ab und zu wird sich dann da versprochen. Dann sagt man so, na ihr habt doch, Moment, nein, also Herr sowieso, in Ihrer Fraktion haben Sie doch gerade, also da merkt man dann natürlich auch, dass man da natürlich einen anderen Umgang hat, ist ja ganz klar.
Ja, und ich finde es in dem Moment auch Quatsch, auch wenn wir jetzt in so eine Metadiskussion kommen, wenn man sich vielleicht im Vorfeld irgendwie verabredet und sagt, hier, hast du Zeit oder so und dann sieht man sich im Gespräch. Also ich finde, wenn man einmal beim Du ist, dann sollte man es auch konsequenterweise beispielsweise im Gespräch dann machen, weil ansonsten, ich meine, wir können uns ja auch sitzen, Herr Mayer.
Ja, müssen wir auch gar nicht weiter drauf rumreiten. Ne? Ja. Das ist mir nur aufgefallen, als ich in der Vorbereitung das Gespräch nochmal gehört habe. Ja. Und allerdings fällt mir aber tatsächlich auf, das mache ich nicht bewusst, also ich nehme mir das nicht vor, aber ich habe die Tendenz, Leute, die mir näher stehen, mit vollem Namen anzusprechen. Also insofern, also du stehst mir jetzt ja hier beruflich auch näher. Ich sage auch manchmal Christian Bolle zu dir.
Mhm.
Ich kann es irgendwie nicht anders machen.
Ja.
Es entwickelt sich so.
Ist
okay, weiß.
Ist es okay, Gerolf Meyer?
Ja. Das ist alles in Bewegung. Aber ich wollte eigentlich noch sagen, ich finde das super spannend. Ne? Also diese Multiperspektivität fiel mir vorhin ein.
Mhm.
Das habe ich gemerkt, als ich die Anmoderation auch geschrieben habe zu diesem Gespräch, weil da so viele Rollen drin sind und so viele Disziplinen und so viele Layer irgendwie so in dieser Fahrradbiografie von Paul Voss. Ja.
Ich mache es ganz platt. Es ist das zweite Geburtstagsgeschenk, was ich in diesem Monat für Antritt ausgepackt habe.
Mm. Ja. Ja, haben wir sogar ein bisschen zusammen ausgepackt.
Ja, also was wir zusammen, also für mich persönlich. Ja, ja.
Ja, ja, ja.
Also letzte Woche gab es schon eins, diese Woche schon gleich das nächste. Und ich bin mir ziemlich sicher, nächste Woche gibt es noch eins.
Das ist ein guter Hinweis. Nächste Woche, und zwar wird es am 21. März sein, gibt es eine nächste Ausgabe des Fahrradpodcasts Antritt. Ich verrate jetzt nicht, mit wem ich sprechen werde.
Aber wir können verraten, ich bin nicht dabei.
Du bist nicht dabei.
Zum Glück.
Ja, wenn du das sagst.
Ja, ich kann ja auch mal aussetzen.
Du brauchst auch mal eine kleine Pause, Christian.
Ja, absolut.
Und wenn alles klappt, diesmal das Management nicht absagt oder irgendwas anderes passiert, dann wird auch das eine schöne Ausgabe. Und ansonsten wird es eine andere schöne Ausgabe. Haben wir ja in den letzten 10 Jahren meistens hier auch hinbekommen. Und
eigentlich immer.
Ja, das müssen am Ende andere Leute sagen.
Naja, aber es gab immer Ausgaben.
Das stimmt.
Das kann man schon mal.
Wer hat das gesagt? wer hat das gestern oder vorgestern, hat das irgendjemand zu uns gesagt? Ich glaube in dem einen Meeting.
Benny, unser Audioproducer.
Genau, ja. Irgendwie 10 Jahre und es ist keine Ausgabe ausgefallen. So.
Ja, ja.
Nee, natürlich nicht.
Ja, so soll es auch sein. Und so wird es auch in den nächsten Monaten sein.
Ja. Schrei es bitte nicht. Wir arbeiten Nein. daran und wir arbeiten auch daran, dass die Folge, die nach dem 21. kommt, also am 28. März, also ungefähr in 2 Wochen, wenn man das hier relativ zeitnah hört, dass das auch nochmal eine besondere ist. Ich hatte es schon neulich angeteasert. Wir nehmen diesen Modus nochmal auf, dass wir mit euch sprechen, mit den Leuten, die mit uns sprechen wollen, über ein Thema, das sie uns vorher gar nicht so genau mitteilen müssen. Also wenn ihr meint, ihr wollt einfach mal was loswerden, ihr wollt über ein Thema sprechen, was bei uns permanent zu kurz kommt, oder ihr wollt eine Sichtweise auf ein Thema, das wir oft behandeln, hinzufügen, die bei uns auch zu kurz kommt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an antritt@detektor.fm oder schreibt uns auf Instagram unter antrittpodcast und tut das bitte bis zum 19. März, also Mittwochabend in der kommenden Woche. Dann können wir euch am 21. März, nämlich nachmittags, anrufen. Wir machen dann noch einen Gesprächstermin aus und dann können wir einfach darüber reden, worüber ihr reden wollt. Und wir wollen das dann auch.
Und ich habe noch einen Nachtrag, einen Service-Hinweis sozusagen.
Ah ja, sehr schön.
Wir haben ja gerade von Paul Voss gehört, dass er sich besonders auf Mailand Sanremo freut, 2025. Und da kann ich schon sagen, das wird am 22. März stattfinden. Und ich bin immer jedes Jahr oder mittlerweile eigentlich nicht mehr ein bisschen überrascht. Die allermeisten Eintagesklassiker sind Sonntag. Mailand Sanremo ist fast immer Samstag, zumindest in meiner Erinnerung. Und es ist auch dieses Jahr wieder so, oder Sonnabend, 22. März 2025, also vor dieser Ausgabe, die du gerade erwähnt hast, kann man sich auch noch Mailand Sanremo angucken, Cipressa und Poggio. Bin ich übrigens schon mal gefahren, du auch?
Dort genau die Straße runter? Nee,
also
aber
hoch
ich,
und runter.
Nee, aber ich bin neulich eine andere Straße am Mittelmeer gefahren, nicht in Italien, sondern in Frankreich, wo ein mir sehr geschätzter Mitfahrer gesagt hat, das ist hier ein bisschen wie Poggio. Und da habe ich gedacht, das ist eine gute Einordnung, davon ist die Eisdiele, lass mal anhalten und Poggio genießen. Haben wir dann auch gemacht.
Das ist ganz gut, aber den Anfang fand ich auch gut. Ich bin neulich eine Straße am Mittelmeer gefahren, das wäre ja auch nicht schlecht. Ja, damit würde ich sagen, sind wir raus für diese Ausgabe.
Ja, und träumen uns.
Ans Mittelmeer.
Ja.
In den Frühling. La Primavera.
Welches Eis gibt es dazu, Christian? Für dich?
Für mich? Eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, muss es was mit Zitrone sein. Also ein sizilianisches Zitroneneis.
Oh, bei Zitrone bin ich auch wirklich dabei.
Und wenn du schon Whitest Boy Alive sagst, ne, dann müssen wir vielleicht Earl and Oi spielen mit La Primavera.
2 Zitroneneis bitte für die Menschen vom Fahrrad-Podcast. Ich wünsche gute Fahrt. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao, ciao. Laureati.
l'autunno arriverà, mi cerchi e non ci son più. Allora, dove sarai? Sorridi dai.